Wir Menschen reagieren auf Probleme ganz unterschiedlich. Manche fühlen sich durch Schwierigkeiten erst so richtig herausgefordert, sich nicht unterkriegen zu lassen. Andere lassen eher die Flügel hängen. Auch im Blick auf Gott gibt es so unterschiedliche Reaktionen, wenn uns Probleme begegnen. Es gibt Christen, die durch Schwierigkeiten eher zu Gott hingetrieben werden. Und es gibt andere, die anfangen zu fragen, zu zweifeln, zu verzweifeln und eher von Gott wegkommen und sich von ihm verlassen wähnen. Der Prophet Jona, den wir in unserer kleinen Predigtreihe begleiten, der ließ sich durch Schwierigkeiten von Gott wegtreiben. Er hatte von Gott, das haben wir am vergangenen Sonntag gehört, er hatte von Gott einen Auftrag bekommen. Er hatte sich vor diesem Auftrag verschlossen. Auf dem Schiff, auf dem er fliehen wollte, hatte er sich in den Rumpf zurückgezogen und er betete keine Silbe mehr. Schließlich wurde er von den Matrosen entdeckt als einer, der vor Gott weglief. Und in dieser völlig verfahrenen Situation blieb ihm nur noch eines, dachte er, nämlich sterben. Er ließ sich von den Matrosen über Bord werfen und damit war es scheinbar zu Ende mit ihm. Er hatte abgeschlossen mit Gott und mit seinem eigenen Leben. Und trotzdem kam Gott zum Ziel. Seine Absicht ist, dass Menschen sich ihm zuwenden. Und genau das passierte an Bord dieses Schiffes, als nämlich die Matrosen aus aller Herren Länder, die Gott bis dahin nicht kannten, anfingen, zu Gott zu beten. Jona versank zur selben Zeit im Meer. Aber auch mit ihm war Gott noch nicht am Ende, wie wir in Jona 2 erfahren. Wir lesen aus diesem Kapitel, was passierte, nachdem die Matrosen Jona über Bord geworfen haben. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zu dem Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir, und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen, die Fluten umgaben mich. Alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wanden sich um meinen Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge. Und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, der bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und will dir die Opfer bringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, bist mein Retter. Da befahl der Herr dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Wer am vergangenen Sonntag hier war, der erinnert sich noch möglicherweise an diese eindrückliche Demonstration. Wir haben hier vorne ein Teil einer Rippe eines Wals stehen, so mal als Anschauungsobjekt. Ganz schönes Gewicht, nur ein Teil dieser Rippe. In diesem Abschnitt werden uns drei Einsichten vermittelt, die auch ein Licht auf unser Leben werfen. Erstens, Gott kümmert sich um den, der wegläuft. Gott kümmert sich um den, der wegläuft. Gott lässt seinen flüchtigen Boten nicht los. Jona hatte sich zwar von Gott verabschiedet, und Gott hat das auch sehr ernst genommen, dass er sich verabschiedet hat. Gott macht zunächst einmal ohne Jona weiter. Aber er gibt sich nicht zufrieden damit. Wie viel Mühe gibt Gott sich mit Jona? Er mobilisiert einen ausreichend großen Fisch und lenkt den in die richtige Richtung, um einen ungenießbaren, zappelnden Propheten zu verschlucken. Und zwar so behutsam, dass der unversehrt bleibt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Gott das mit einem Schmunzeln getan hat. Gott sind unsere Schwierigkeiten nicht gleichgültig. Das haben Menschen immer wieder erfahren. Aber nun ist die Frage, gilt das auch für solche, die sich selbst in Schwierigkeiten gebracht haben? Gott ist zwar, so sagt es sein Wort, Gott ist zwar denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind, aber ist er auch denen nahe, die verbohrten Herzens sind, die sich selbst hineingeritten haben in ihr Schlamassel? Wie gut, dass uns die Bibel zeigt, wir haben einen Gott, der Spezialist ist für menschliches Versagen. Das können wir an vielen Menschen in der Bibel sehen. Einer, der ebenfalls im Meer versank, war der Jünger Petrus, der Jesus auf dem Wasser entgegenging. Und dazu muss man im Hinterkopf behalten, Jesus hatte ihn nicht dazu aufgefordert. Diese Glaubensprobe war Petrus' eigene Idee gewesen. Keiner hatte das von ihm gefordert. Und auch die anderen Jünger mussten nicht noch aufs Wasser, um irgendwas zu beweisen. Es waren hausgemachte Schwierigkeiten, in die Petrus da hineingeriet. Er hätte ja auch nicht aufsteigen müssen. Und Jesus? Steht da, sagt, tja, Pech gehabt. Was machst du so einen Unsinn? Nein. Es steht da an dieser Stelle im Matthäusevangelium, als Petrus um Hilfe rief, wie er in seinen hausgemachten Schwierigkeiten versank, da griff Jesus sofort zu und zog ihn heraus. Jesus holt ihn raus aus der Situation. Gott liegen seine trotzigen oder übermütigen oder halbherzigen oder ängstlichen Kinder genauso am Herzen wie seine vorbildlichen Kinder. Er kümmert sich um sie mit der gleichen Fürsorge. Mit der gleichen Fürsorge, mit der er auch Jona nicht einfach endgültig gehen ließ. Gott, der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. So dichtete es Jochen Klepper in einem Lied. Gott kümmert sich um den, der wegläuft. Und er möchte auch dessen Lebenskurve wieder nach oben, aufwärts leiten. Gott findet es zu schade, wenn seine flüchtigen Kinder sich ihr Leben selbst verkorksen. Die zweite Einsicht, die wir hier gewinnen, in der Tiefe ist Gott zu finden. Jonas Lebenskurve war hinabgegangen. Erst war er, so hatten wir es letzten Sonntag gelesen, erst war er hinabgelaufen nach Jaffo zum Hafen. Dann war er hinabgestiegen in den Bauch des Schiffes. Und nun ist er ganz unten, völlig am Tiefpunkt. Im Bauch des Fisches überlebt er zwar, und wir hatten letzten Sonntag schon angedeutet, Jürgen hatte das schon erzählt, dass vor einigen Jahren ein Seemann, der über Bord gegangen war, von einem Wal verschluckt worden war, dort lebendig wieder rausgeholt worden ist. Aber Jona saß fest. Er saß dort ohne Aussicht nach vorn. 3 Tage und Nächte hängt er fest. Jetzt hat er gezwungenermaßen Zeit, innerlich zu klären, wie er zu Gott stehen will. Verkapselt er sich weiter von ihm oder fängt er an, sich zu öffnen? Im Bauch dieses Fisches fällt die Entscheidung, allerdings nicht im stummen Brüten oder in einem inneren, stillen Selbstgespräch, sondern indem Jona, man höre und staune, wieder anfängt zu beten. Das hat er die ganze Zeit nicht gemacht. Als sie in den Sturm gekommen waren, da beteten alle anderen, die nicht wissen, zu welchem Gott sie beten mussten und sicher gehen wollten, dass sie auch den letzten Gott nicht vergaßen, ihnen vielleicht helfen konnte. Nur der, der Gott kannte, der betete nicht. Hier in dieser Situation fängt Jona wieder an zu beten, das Gespräch mit Gott zu suchen. Es ist ein regelrechter Psalm, den er betet. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir, und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Jona betet sich gewissermaßen wieder neu durch zu Gott. Und eine erstaunliche Wende passiert, als er das Gespräch mit Gott wieder aufnimmt. Ihm wird klar, dass er überleben wird. Du hast mich lebendig aus der Grube gezogen, so sagt er. Er ist noch im Fisch, aber er beginnt gewissermaßen Licht am Ende des Tunnels zu ahnen. Vorher, wo er nicht gebetet hatte, da war er äußerlich frei, konnte gehen, wohin er wollte, und er entschied sich ja auch, von Gott wegzulaufen. Jetzt, wo er zu beten beginnt, ist er äußerlich zwar unfrei, aber innerlich wird er mehr und mehr frei. Vorher hatte Jona den freien Himmel über sich und er war dennoch verschlossen vor Gott. Jetzt ist er eingeschlossen von glitschigen Wänden, aber offen für Gott. Und die Wende beginnt damit, dass Jona wieder anfängt zu beten. Umkehr, Neuanfang, Veränderung im Leben wird möglich durch das Gebet. Wir haben das gerade in dem Zeugnis von Olaf gehört, wie er das für sich erlebt und berichtet hat, dass er merkte bei diesem Konzertabend in Essen-West, hier spricht Jesus mich an. Und er hat gesagt, dann habe ich, das ist so dieser fromme Fachausdruck, das Übergabegebet gesprochen. Ich habe in einem Gebet mein Leben Jesus anvertraut. Ich habe gesagt, komm du in mein Leben, fang du an, die Regie in meinem Leben zu übernehmen. Jona beginnt wieder zu beten. Umkehr, Neuanfang, Veränderung wird möglich durch das Gebet. Gleichst du vielleicht gerade Jona? Bist irgendwohin unterwegs im Leben, weißt selber nicht genau wohin und weißt auch schon gar nicht mehr, ob Gott noch bei dir ist oder nicht? Oder läufst du vor irgendetwas weg, was Gott von dir und mit dir möchte? Beschränkst den Kontakt mit ihm? Hätte Gott vielleicht Grund, mit dir ins Gericht zu gehen? Du hast die Wahl. Du kannst versuchen, so lange wie möglich aus eigener Kraft über Wasser zu bleiben und zurechtzukommen. So nach dem Motto, ich habe mich selber reingeritten, also muss ich auch selber sehen, wie ich da irgendwie wieder rauskomme. Oder du kannst dich Gott öffnen, dich ihm überlassen in deiner Situation. Du kannst das Gespräch mit ihm suchen, zum ersten Mal oder ganz neu. Da liegt die Hilfe, wenn du bildlich gesprochen in der Tiefe festsitzt. Durch Gottes Macht kann deine Tiefe zum Beginn eines neuen Weges werden. Das ist das, was wir in dem Zeugnis gerade gehört haben. Zum Beginn eines Veränderungsprozesses. Es wird sich vielleicht nicht alles sofort von jetzt auf gleich verändern. Aber es kann ein Prozess beginnen, der in die richtige Richtung führt. Verschließ dich nicht vor Gott, der ein Herz hat, auch für seine trotzigen oder übermütigen oder halbherzigen oder ängstlichen Kinder. Jonas Erfahrung war, lieber in der Tiefe und dadurch wieder zu Gott hinfinden und sich ihm ganz neu öffnen, als selbstbestimmt und ohne ihn vor die Wand zu fahren und das eigene Leben zu zerstören. Oder bist du gar nicht vor Gott weggelaufen? Hast du eher den Eindruck, er hätte dich fallen gelassen? Lässt dich zappeln ohne Heilung für deine Krankheit, ohne einen neuen Arbeitsplatz. Du darfst es Gott auch sagen, wenn du auf ihn wütend bist, ihn nicht verstehst. Aber gib das Gespräch mit ihm nicht auf. Natürlich, es betet sich in so einer Lage nicht leicht. Auch Jona braucht dabei Hilfe. Was er betet, und er kannte sich aus in der Bibel der damaligen Zeit, was er betet, stammt nämlich aus allerlei Psalmen. Wenn man das, was wir gelesen haben, hernimmt und ans Buch der Psalmen anlegt, stellt man fest, in vielen verschiedenen Psalmen sind alle diese Zitate wiederzufinden. Jona betet nicht mit eigenen Worten. Er betet mit Worten, die andere Menschen vor ihm gebetet haben. Er greift auf Worte von anderen Menschen zurück, wo ihm selber in der Situation die Worte fehlen. So können wir das auch machen, wenn uns manchmal die Worte fehlen zum Beten. Wir können uns biblischer Gebete bedienen in den Psalmen. Und wie oft haben Menschen schon gesagt, obwohl der Psalm schon 3000 Jahre alt ist. Komisch, es kommt mir vor, als ob das meine Situation ist. Man kann sich der Gebete von Glaubensgeschwistern bedienen, die andere schon vor uns formuliert haben. Oder die für und mit uns beten. Such dir einen Menschen deines Vertrauens, wo du alleine nicht weiterkommst. Manchmal kann es auch eine allererste Hilfe sein, um zum Beten zu finden, indem man einfach nur zuhört, wenn andere beten, mit Gott ins Gespräch kommen, ohne dass man selbst laut mitbetet. Manchmal entzündet dieses Zuhören bei anderen auch wieder das Gebet im eigenen Herzen. Gott lässt sich in der Tiefe finden. Eine Erfahrung, die viele Menschen seither bestätigt haben. Und ein letzter Punkt. In Jonas Schicksal sieht Jesus seinen eigenen Weg abgebildet. Jona ist interessanterweise der Prophet, auf den Jesus sich mit seinem eigenen Weg bezog. Wie kam er überhaupt auf diesen nun wirklich nicht gerade sehr vorbildlichen Propheten? Jona war nun wirklich nicht das große Super-Aushängeschild für einen tollen Gottesmann, der erfolgreich und treu und loyal all das tut, was Gott ihm sagt und seine Weisungen erfüllt. Jona war eher das Gegenteil. Gott hatte einige Mühe mit ihm. Eine Antwort ist zunächst mal ganz einfach. Jona stammte aus der galiläischen Stadt Gath-Hefer. Dort befindet sich nach der Überlieferung sein Grab. Vermutlich konnte man dieses Grab noch zur Zeit Jesu dort anschauen. Gath-Hefer liegt nur wenige Kilometer nordöstlich von Nazareth, dem Heimatort Jesu, wo er aufgewachsen war. Vielleicht hat Jesus dieses Grab öfter besucht. Dort konnte er nachdenken über das Buch Jona und sich damit auseinandersetzen, wie einer untergeht, damit viele andere, in diesem Fall Ninive, schlussendlich vor Gottes Gericht gerettet werden. Und Jesus sah an Jona, dass Gott ihn nach 3 Tagen im Angesicht des Todes wieder aus der Tiefe herausholte. Damit konnte Jesus sich innerlich vorbereiten auf seinen eigenen Weg ans Kreuz, auf den er sich gestellt wusste. Er konnte an Jona sehen, wie entscheidend der Gehorsam gegenüber Gott ist. Der Hebräerbrief sagt an einer Stelle, obwohl Jesus Gottes Sohn war, hat er durch das, was er durchmachen musste, Gehorsam gelernt. Auf Gott zu horchen und zu tun, was er sagt. In diesem Propheten Jona erkannte Jesus wohl seinen eigenen Weg. Und darum erklärt er den Menschen seiner Zeit einmal, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus brauchte als Sohn Gottes die Bibel zur Orientierung für sein Leben. Und er scheut sich nicht davor, sich in Beziehung zu setzen zu Jona, obwohl der nun wirklich kein leuchtendes Vorbild in puncto Glaubensgehorsam war. Jona wollte für seine eigene Sünde sterben. Am Ende. Jesus starb für die Schuld anderer. Jona ist typisch für den Menschen, der vor Gott wegläuft und der sogar nach der Rettung, nach seiner Rettung aus dem Wal, kein Mitgefühl mit anderen hatte. Wir werden davon noch hören. Jesus aber pflegt diese enge Verbindung mit Gott in einzigartiger Weise. Und er ist das mitfühlende Erbarmen Gottes in Person. Aber trotz dieses unrühmlichen Verhaltens distanziert Jesus sich nicht von diesem Propheten. Seine Gnade schließt auch ihn ein. Und wenn er für die Menschen am Kreuz stirbt, dann tut er das auch für Jona. Wenn Jesus das tut mit Jona, dann wird er sich wohl auch von mir und von dir nicht distanzieren, die wir manchmal genauso trotzig, hartherzig oder gebetsarm sind wie dieser Prophet Jona. Jesus nimmt die Sünde an. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Die, die gescheitert sind, die es nicht geschafft haben. Und darum ist es gut, dass dieses kleine Buch, es hat ja nur 4 Kapitel, bei der Zusammenstellung des Alten Testaments nicht einfach weggelassen wurde. Ach, diese Anekdote, die können wir ja rauslassen, die brauchen wir nicht mit aufnehmen. Und das Vorbild von Jona, nein, das wollen wir mal lieber gar nicht erst veröffentlichen, dass das zu viele Leute lesen. Wie gut, dass Gott dafür gesorgt hat, dass dieses Buch ins Alte Testament eingeschlossen wurde. So lernen wir an dieser Stelle hier, Gott kümmert sich um den, der wegläuft. Und in der Tiefe lässt Gott sich finden. Wir schließen mit einem Gebet. Herr, du steigst mit mir hinunter in die Dunkelkammern meines Lebens. Schritt für Schritt enthüllst du mir mein wahres Antlitz. Meine Abgründe sind viel dunkler, als ich es je geahnt hätte. Wie von unwiderstehlichen Mächten getrieben, lasse ich mich wieder und wieder hinreißen, dir die Herrschaft über alle Bereiche meines Lebens streitig zu machen. Wo ich mich dir aber verweigere, öffne ich anderen Mächten die Tür, negative Kräfte gewinnen Raum. Ich weiß, dass ich fähig bin, gleichgültig zu sein gegen fremde Not, Menschen zu verletzen, zu verachten und zu hassen, Dinge zu missbrauchen, erbarmungslos auf meinen Vorteil aus zu sein, Macht zu genießen und Versöhnung zu verweigern. Und immer finde ich Gründe, mich insgeheim zu verteidigen und meine Schuld zu verharmlosen. Herr, ich erschrecke vor mir, aber ich danke dir, dass du mich meiner Dunkelheiten überführst und sie mit mir anschaust. Denn du willst und du wirst mich verwandeln und mehr zu dem machen, der ich nach deinem Herzen sein soll, wie Jona. Das ist meine Hoffnung. Amen.